Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Am 7. Oktober letzten Jahres überfiel die Terrororganisation Hamas Israel und verübte Massaker an der Zivilbevölkerung. Mehr als 1100 Menschen wurden ermordet, über 5400 verletzt und 240 Geiseln in den Gazastreifen entführt. Was weltweit für Entsetzen sorgte, wurde mancherorts gefeiert, zum Beispiel auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. Und seit dem Terrorüberfall haben judenfeindliche Vorfälle in Deutschland massiv zugenommen. Über all das spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Malka Goldstein-Wolf.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Gerne doch, Frau Goldstein-Wolf. Eine Frage, die wir vielleicht zum Anfang gleich mal klären müssen, damit wir auch alle über das Gleiche sprechen. Was genau, Frau Goldstein-Wolf, ist denn eigentlich Antisemitismus?
Antisemitismus ist, wenn Sie ein Problem mit Juden haben. Das heißt, egal was der Jude tut oder nicht tut, was er sagt oder nicht sagt, Sie legen es ihm immer in irgendeiner Form negativ aus. Also ich würde sagen, das ist, und dann kann man natürlich auch noch sagen, das, was Sie jemand anderen nicht übel nehmen würden, nehmen Sie ihm übel, weil er Jude ist. Also das ist so ein tiefes emotionales Gefühl, ein niederer Beweggrund, der nicht gekoppelt ist an Fakten.
Jetzt haben viele vielleicht noch, wenn es ums Thema Judenhass geht, so dieses klassische Bild des Judenhassers im Kopf, Neonazi, Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel. Inwiefern entspricht das denn noch der heutigen Wirklichkeit?
Also ich wünschte mir, wir hätten nur die Springerstiefel, die wir bekämpfen müssten, denn das sind, denke ich, vergleichsweise wenig. Also ich persönlich bin noch nie einem begegnet. Ich weiß, dass auch die Regierung sich auf den sogenannten Kampf gegen rechts fokussiert hat, aber ich darf Ihnen ehrlich sagen, größere Bauchschmerzen macht mir momentan der linke Antisemitismus, der nämlich sehr salonfähig geworden ist. Man konnte das sehr gut sehen an dem Beispiel der Documenta. Wir haben eine Kulturstaatsministerin Roth, die ihren Posten immer noch innehält, obwohl sie eine antisemitische Kunstausstellung mit zu verantworten hat, die Deutschlands Bild in der Welt tatsächlich nachhaltig geschädigt hat. Wir haben in der Kulturszene viele Akteure, die tatsächlich antisemitisch handeln, nur die sind nicht so gut zu erkennen. Die haben keine Springerstiefel, die sind auch nicht intellektuell unterbemittelt, die können sich gut ausdrücken und die bringen ihren Hass auf Israel auf eine viel subtilere Art rüber. Und das ist ein richtiges Problem, weil die deutlich gefährlicher sind. Wissen Sie, wenn ich einen Springerstiefel sehe, einen Skinhead, dann weiß ich, wo ich dran bin. Aber mit den Intellektuellen haben wir ein größeres Problem. Und die zu demaskieren ist schwierig, weil die in der Regel doch Rückendeckung bekommen, selbst in Regierungskreisen, weil man diese Form von Antisemitismus nicht sehen möchte. Man möchte ihn nicht wahrhaben, weil in linken Kreisen gibt es doch keinen Antisemitismus. Und das ist leider falsch. Und dann haben wir natürlich den muslimischen Judenhass, ein Riesenproblem. Es sind sehr, sehr viele Migranten nach Deutschland gelassen worden, die Antisemitismus mit der Muttermilch aufgesogen haben. Es werden täglich mehr. Und das ist nicht nur ein Problem für Juden, das ist ein Problem für unsere westlichen Werte. Also ich spreche da nicht nur als Jüdin, ich spreche da als Frau, als Demokratin, die große Sorge hat, dass sie weiter so leben kann, wie sie es gewohnt ist. Also die Meldungen über Messerstechereien, über Vergewaltigungen, die nehmen zu. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein jüdisches Problem. Wir sind sicherlich die Ersten, die dran glauben müssen. Das sieht man auf den pro-palästinensischen Demonstrationen, wo ganz offen und ungeschönt der Hass auf bundesdeutsche Straßen gekotzt wird, sprich Kindermörder Israel, Tod den Juden, Juden ins Gas, wir haben schon alles gehört. Und unsere Politik ist offenbar nicht in der Lage, dem irgendetwas entgegenzusetzen. Das gipfelt nun darin, dass jüdische Studenten, der Zutritt zu einem Hörsaal in der Freien Universität Berlin verweigert worden von pro-palästinensischen Demonstranten. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Studenten dürfen den Hörsaal nicht betreten, nur weil sie Juden sind. Und der Universitätspräsident, dem man ganz sicherlich nicht unterstellen kann, dass er der rechten Ecke angehört, hat sich dieses Schauspiel über Stunden angesehen, bis er interveniert hat. Da muss man sich dann auch nicht wundern, dass kürzlich wieder an derselben Universität diesmal nicht nur der Zutritt zum Hörsaal für Juden verboten war, sondern diesmal ist ein Jude brutalst zusammengeschlagen worden, krankenhausreif geprügelt worden. Und das sind alles Attacken mit Ansage. Das heißt, natürlich kann man, wenn man will, das heißt, wenn man einen Weg finden möchte, dann ist man sicherlich auch als Universitätspräsident in der Lage, dafür zu sorgen, dass Straftäter, Gewalttäter, Judenhasser exmatrikuliert werden können, wenn man denn dann will. Wenn man sich auf reine Bürokratie beruft, sieht das vielleicht etwas anders aus. Also wir erkennen jetzt seit dem 7. Oktober, wer steht eigentlich tatsächlich an unserer Seite und bei wem ist es nur Kosmetik? Weil momentan ist es ja recht schick. Dieser Hashtag nie wieder ist jetzt, damit verkaufen sich Gurken. Also das Gurkenunternehmen Kühne fand es ganz schick, sich diesen Slogan nie wieder ist jetzt auf die Fahne zu schreiben, ohne Kontext zu Juden. Selbst Sparkassen werben damit. Und man schafft es tatsächlich, diesen Bezug zum Holocaust herzustellen und den Holocaust damit aber zu verwässern. Weil natürlich kann ich nicht jeden, der nicht meiner Meinung ist, als Nazi diffamieren. Das ist, ich glaube, das ist momentan der Zeitgeist. Du sagst etwas, was ich nicht will. Du bist möglicherweise mein politischer Gegner. Dann bist du Nazi und schon schaffe ich es, dich in irgendeiner Form mundtot zu machen oder schlimmstenfalls eine Kontaktschuld herzustellen. Also das ist der Übel. Und ich möchte gerne darauf hinweisen, dass wir alle Formen von Antisemitismus gleich bekämpfen müssen und dass diese Demos gegen rechts völlig sinnlos sind, wenn man sie mit Akteuren gemeinsam macht, wie zum Beispiel als Mitorganisation gab es eine Demo in München mit Fridays for Future. Ich meine, Greta ist nun wirklich eine Ikone des Judenhasses. Und wenn ich mit diesen Akteuren eine Demonstration organisiere, dann ist das aus meiner Sicht wirklich nicht glaubwürdig. Und das bringt uns auch im täglichen Leben nichts, denn gegen Islamismus wird nicht demonstriert. Und die Wahrheit ist, ich kenne keinen Juden, der abends auf die Straße geht und Angst hat, dass ihn ein Rechtspopulist attackiert. Die Wahrheit ist, wir haben Angst vor arabischen Männern, die gewaltbereit uns nach Leib und nach Leib und Seele jetzt fehlt mir das Wort, also die uns nach unserem Leben trachten, die tatsächlich überhaupt gar keine Hemmschwelle haben, uns zu attackieren und anzugreifen. Und ich denke, da muss der Fokus verschoben werden. Wir müssen einfach verstehen, und das dürfen wir auch nicht der AfD überlassen, wir müssen verstehen, dass wir westliche Werte verteidigen müssen, so wie Israel das jetzt im Gazakrieg macht. Israel kämpft den Kampf der westlichen Werte und deswegen müsste es eigentlich für jeden denkenden Menschen, für jeden Demokraten klar sein, an Israels Seite zu stehen, weil die Islamisten, die dort in Gaza ihr Unwesen treiben, das sind auch diejenigen, die bei uns auf der Straße brüllen. Das ist dieselbe Gesinnung. Das sind die Probleme, die wir gerade in bundesdeutschen Städten haben. Das sind die Probleme, dass Eltern Angst haben, ihre Kinder ins Schwimmbad zu schicken, dass kleine Mädchen möglicherweise sexuell attackiert werden. Das ist alles dasselbe, das ist alles eins. Nur Israel bietet dem gerade mutig die Stirn. Und ich frage mich manchmal, was setzen wir entgegen? Ich hoffe, das war jetzt kein
Kein Problem, kein
Monolog.
Problem. Ich würde sagen, was die Angriffe angeht und auch was zum Beispiel diesen Hashtag angeht, sprechen wir noch drüber. Aber lassen Sie uns mal ganz kurz noch mal ein bisschen zurückgehen. Wir hatten jetzt schon drüber geredet, was den linken, den islamisch oder islamistisch motivierten Antisemitismus angeht. Es gibt ja noch den rechtsradikalen. Warum fokussiert man sich derzeit in der Bundespolitik vor allem nur auf den Kampf gegen den Rechtsextremismus und lässt dabei den Antisemitismus aus der linken Ecke und aus dem islamistischen Milieu so unter den Tisch fallen?
Ich denke, das hat was damit zu tun, dass gerade Politiker natürlich, wenn sie in sich gehen, wissen, dass sie eine erhebliche Mitschuld tragen an dem, was hier gerade passiert, was auch uns Juden passiert. Weil es ist natürlich klar, dass diese unkontrollierte Einwanderungspolitik Tür und Tor geöffnet haben. Und da sie das wahrscheinlich nicht sehen wollen, nicht wissen wollen, sind sie auf dem Auge gerne blind, um keine eigenen Fehler eingestehen zu müssen. Und dann denke ich, dass dieser linke Antisemitismus tatsächlich auch in der Politik zum Teil verankert ist. Anders kann ich mir verschiedene Entscheidungen ehrlich gesagt nicht erklären. Also allein mit Naivität oder Ahnungslosigkeit, fürchte ich, kommt man dem nicht bei. Und der neue Antisemitismus, das ist diese scheinheilige Israel-Kritik. Und das haben auch einige Funktionäre aus der Regierung ganz gut drauf. Also insofern, ich glaube, dass es nicht wirklich darum geht, uns Juden zu schützen, sondern es geht darum, den politischen Gegner auszuschalten. Und damit bedient man sich den Juden. Die sind das Spielzeug. Die werden als Spielball ins Feld geworfen, wenn es darum geht, den politischen Gegner zu diffamieren. Aber es geht nicht darum, tatsächlich jüdisches Leben zu schützen. Also ich finde, das wird gerade ganz deutlich, eben an dem Beispiel, wie ich es eben gesagt habe, mit der Documenta oder an dem Beispiel mit den Universitäten. Da müsste dringend etwas passieren und da reicht es nicht, irgendwelche Lichterketten zu veranstalten oder die Demos gegen rechts. Das ist schöne Kosmetik und das gibt dem einen oder anderen vielleicht ein Wohlfühlgefühl, aber uns Juden bringt es am Ende des Tages nichts.
Jetzt ist der Hass auf Juden leider Gottes kein neues Phänomen, zieht sich durch Jahrhunderte mittlerweile hindurch. Frage, Frau Goldstein-Wolf, warum ist er eigentlich nicht tot zu kriegen?
Ich glaube, das ist einfach eine Emotion und da er nicht faktenbezogen ist, wie ich eben schon sagte. Also Sie können als Jude im Prinzip tun und lassen, was Sie wollen. Also man sieht es sehr, sehr gut an Israel, an dem Beispiel Israel. Israel ist der Jude unter den Ländern. Wer ein Problem hat mit Juden, der hat ein Problem mit Israel. Und da kann Israel tun und lassen, was es will. Es wird immer eine Möglichkeit geben, Israel schäbig zu kritisieren. Und wir haben leider auch das Problem, dass der mediale Krieg für Israel schlecht zu gewinnen ist, weil die öffentlich-rechtlichen Medien doch tatsächlich viel dazu beitragen, dass Judenhass geschürt wird. Die Berichterstattung über den Gazakrieg ist zum Teil Hanebüchen, Terrorverherrlichung. Da wurden die Informationen des Gesundheitsamtes Gazas eins zu eins übernommen, obwohl jeder seriöse Journalist wissen müsste, dass das Gesundheitsamt in Gaza von der Hamas, von der Terrororganisation Hamas verantwortet wird. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass man diese Informationen nicht für wahre Münzen nehmen darf. Aber genau das ist passiert. Wir hatten diesen angeblichen Raketeneinschlag auf das Shiba-Krankenhaus, der aber so gar nicht stattgefunden hat. Da hat Hamas gesagt, es gab so und so viel Tote und Krankenhaus zerstört und schlimmer Angriff. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das wirklich Bollywood-Propaganda war. Und das haben dann seriöse Medien einfach so übernommen. Und wenn diese Propaganda einmal raus ist, ist es ganz schwierig, das Bild wieder gerade zu rücken. Und das ist eben kein Zufall. Das passiert häufig in der Tagesschau. Das passiert häufig in den Sendungen, die man eigentlich als seriös empfindet, wo man denken würde, Mensch, das, was die sagen, das stimmt so. Und da vermute ich auch so eine latente Israel-Aversion. Wir haben so viele Moderatoren. Ich meine, es gibt ja mittlerweile sogar einen eine kleine Organisation, die sich nur mit Antisemitismus in den öffentlich-rechtlichen Medien beschäftigt. Und die haben jeden Tag genug zu tun, unterschiedliche Moderatoren zu demaskieren, Komiker, die gebucht werden. Und es passiert einfach nichts. Es wird einfach geduldet. Und auch wenn ein Jan Böhmermann Witze macht, die für mich ganz klar antisemitisch sind, wird darüber hinweggesehen. Und wir starren auf die AfD, wir starren auf die Rechtspopulisten. Und ich denke mir, wenn die AfD einen Bruchteil dessen getan hätte, was in öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert ist, wenn die das so verantworten hätten, dann, mein Gott, manchmal wünschte ich mir, manchmal wünschte ich mir wirklich, dass wir nur ein Bruchteil dieser Kraft, die wir verwenden, um rechten Kräften entgegenzutreten, wenn nur ein Bruchteil davon verwenden würden, um der Realität ins Auge zu sehen, um auch Islamismus anzugehen, um judenhassende Moderatoren zu entfernen, dann wäre uns so, es wäre uns schon so geholfen. Und wir sind da so alleine. Es ist manchmal, wir haben einen Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg, einen Michael Blume, der über Jahre hinweg kein Fettnäpfchen auslässt, dass man sich wirklich fragen muss, was macht er auf seinem Posten? Und das gipfelte in einem Gerichtsprozess, in dem man ihn per Gerichtsbeschluss als Antisemiten bezeichnen darf. Und es passiert nichts. Dieser Mann ist tatsächlich immer noch auf seinem Posten. Und das sind schon Dinge, die mich manchmal verzweifeln lassen. Also wenn offensichtliche Dinge nicht gesehen werden, nur weil sie nicht gesehen werden wollen, dann frage ich mich wirklich, haben wir hier eigentlich noch eine Zukunft?
Darüber werden wir gleich noch sprechen, Frau Goldstein-Wolf. Gehen wir aber, bevor wir ins große Bild quasi rübergehen, vielleicht noch mal ein bisschen ins Kleine. Gehen wir in Ihre Biografie ein bisschen rein. Sie sind aufgewachsen als Jüdin in Deutschland, sind, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, im Alter von 6 Jahren konvertiert.
Ich bin mit meiner
Und
Mutter konvertiert, genau.
wie war das aufzuwachsen als Jüdin in Deutschland?
Ja, also ich hatte wohl auch in der Grundschule die ein oder andere Anfeindung. Also ich bin mit meiner Mutter konvertiert, weil mein Vater Jude war. Mein Vater ist als junger Mann aus Rumänien mit der Exodus nach Israel geflüchtet und hat miterlebt, wie der israelische Staat ausgerufen wurde, hat in der ersten israelischen Armee gedient und ich war schon als kleines Mädchen mehrfach im Jahr in Israel und hatte dort Verwandte väterlicherseits. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl, das hat sich also schon sehr früh entwickelt. Und ich habe aber schon im Geschichtsunterricht gemerkt, dass das nicht so selbstverständlich ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das Thema Israel behandelt haben und meine Freundin Julia, die bis dato eine gute Freundin war, rief dann in den Unterricht, ja, die hergelaufenen Israeliten haben den armen Palästinensern das Land geklaut. Und ich war ganz erschrocken und da bin ich nach Hause gekommen und dann sagte mein Vater, weißt du, Maika, das ist nicht wahr. Das ist einfach eine Geschichtsverfälschung, aber das wird ja noch häufiger passieren. Und oder ich hatte eine sehr gute Note, dann hat mich ein Mädchen hinter der Tür abgefangen, mir an den Haaren gerissen und geschrien, dich hat man wohl auch vergessen zu vergasen. Also solche Vorfälle gab es damals auch. Aber ich habe es, es war eine Normalität, die auszuhalten war. Es war schon als kleines Mädchen völlig klar, dass Synagogen unter Schutz standen, dass jüdische Einrichtungen bewacht werden müssen allgemein. Also damit bin ich groß geworden. Aber das, was jetzt sich daraus entwickelt hat, Das ist, hat nochmal eine ganz andere Qualität, weil ich war antisemitische Sprüche gewohnt und ich habe auch gefühlt, dass nicht jeder Juden mag, aber ich habe mich nicht täglich sorgen müssen, angegriffen zu werden oder mich darum sorgen müssen, dass jüdische Freunde angegriffen werden. Oder dass man an Universitäten zusammengeschlagen wird. Also das hat jetzt wirklich eine Dimension erreicht, die ich so in dieser Geschwindigkeit nicht für möglich gehalten hätte.
Fühlen Sie sich in Deutschland sicher?
Nein. Und ich kenne auch niemanden, der sich sicher fühlt. Also wir hatten im Dezember den sogenannten Gemeindetag. Das ist eine Veranstaltung des Zentralrats der Juden. 4 Tage lang gibt es Podiumsdiskussionen und da treffen sich 1400 Juden, die miteinander sprechen. Und ich darf Ihnen sagen, ich habe nicht einen einzigen getroffen, der sich keine Gedanken über einen Plan B macht, der nicht überlegt, wohin sollen wir wann gehen. Dieses Gefühl, dass jüdisches Leben hier sicher ist, das ist weg. Aber ich muss gestehen, ich habe es auch bei vielen nicht-jüdischen Freunden. Also ich möchte es nochmal nicht nur auf das Jüdischsein konzentrieren. Ich habe auch bei sehr vielen nicht-jüdischen Freunden die gleichen Gespräche, die sagen, wir fühlen uns in Deutschland nicht mehr sicher, wir wollen nicht mehr in die Innenstadt. Überall wirst du angetanzt. Es ist eine zum Teil bedrohliche Atmosphäre. Ganze Stadtviertel sind übernommen worden und auch die überlegen, dass sie wegziehen wollen. Und dann denke ich mir immer, dann habe ich es ja eigentlich noch gut, weil ich habe mindestens Israel, aber wohin gehen die ganzen Nichtjuden?
Das erinnert mich leider an ein Interview, das ich mal vor fast 5 Jahren mit Josef Schuster geführt habe. Und er sagte, dass damals die erste Generation und die zweite Generation in Deutschland so quasi mehr oder weniger auf gepackten Koffern saß und irgendwann die Koffer, wie er es gesagt hat, so in den Schrank oder unter das Bett so mit der Zeit weggeräumt hat. Und irgendwann sagt er dann im Gespräch, ja, aber mittlerweile gibt es so die ersten, die gucken dann doch mal wieder, wo der Koffer quasi steht. Ist das dann bei Ihnen auch schon so, dieser Gedanke, bald geht's weg?
Bald noch nicht, aber es wird sicherlich irgendwann weggehen. Aber solange ich hier bin, sehe ich es als meine Verantwortung, dagegen zu halten. Also ich möchte keinen Opferstatus haben. Und das ist gar nicht so einfach, weil wenn sie die Wahrheit oder wenn man seine Wahrheit benennt, läuft man doch ganz schnell Gefahr, in die rechte Ecke verortet zu werden, ungerechtfertigt in die rechte Ecke verortet zu werden. Und das ist schon mitunter ganz mühsam. Ich bin froh oder ich kann froh sein, dass ich von meinem Engagement nicht leben muss. Ich mache alles ehrenamtlich, ich verdiene damit kein Geld. Das heißt, man kann mich nicht wirklich so unter Druck setzen, wie man es bei Menschen machen könnte, deren Arbeitgeber man angeht und zu manipulieren versucht. Also das passiert nicht, aber ich merke schon viele Angriffe, auch unter der Gürtellinie. Also ich bin in den ganzen Jahren, und das muss ich fairerweise sagen, in Häufigkeit von Sozialdemokraten gejagt worden, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Also wenn ich das gegenüberlege, dann sind mein persönliches Problem kaum Rechtsextreme und auch überhaupt keine Rechtspopulisten. Also da sind die Anfeindungen gering. Aber Sozialdemokraten ist es hart und natürlich auch jeden Morgen, wenn ich aufwache und in meinen Messenger gehe, überfüllt mit Hassnachrichten aus muslimischer Seite. Da muss man manchmal schlucken und ja, ich wünschte mir, dass mehr Menschen laut werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich kann verstehen, dass es dazu Mut gehört und dass ich habe neulich mit einem Journalisten gesprochen, der sagte, ich könnte mir nicht vorstellen, wie es auch im journalistischen, wie schwierig das wäre, wie schnell man gecancelt wird, wenn man überhaupt nur einen falschen Link postet. oder eben eine nicht ganz so regierungsnahe Position vertritt, was in einer Demokratie ja selbstverständlich sein sollte, dass man sich trauen darf, unterschiedliche Meinungen zu haben. Aber die Repressalien, die sind so groß, dass sich immer weniger Menschen trauen, dagegen zu halten. Und das macht die Sache natürlich wirklich schwer, weil ich habe wirklich Sorge, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Und ich blicke da gar nicht nach rechts. Ich sehe ein Demokratieförderungsgesetz, was letztendlich eine woke-linke Szene unterstützen soll, vor der ich persönlich Angst habe. Und ich frage mich, es kann doch staatlich nicht gewollt sein, ähnlich wie Korrektiv. Korrektiv wird mit Steuergeldern von Claudia Roth subventioniert, und dann kommen Märchen wie eine Wannsee-Konferenz, und auch da müssen dann die Juden herhalten. Man versucht nicht, die AfD politisch zu schlagen, was aus meiner Sicht eigentlich kein Problem wäre, ne? Putin-Politik, Iran-Politik, da gibt es doch einiges, was man angreifen könnte. Nein, da muss der Jude herhalten, und dann wird aus einem Treffen in einem Privathaus direkt eine Wannsee-Konferenz, eine Konferenz, bei der damals die Auslöschung der Juden, die Ermordung von Millionen Juden geplant war. Das in Vergleich zu setzen mit einem Treffen von Menschen, die möglicherweise andere Meinungen haben und zum Teil vielleicht auch fragwürdig sind, das ist so unanständig, das ist so unredlich, dass mir die Spucke wegbleibt. Also ich bin mittlerweile sprachlos, wofür Juden herhalten müssen. Das war bei der Aiwanger Geschichte so. Das war, ist jetzt bei dem politischen Aschermittwoch. Ich meine, FDP. Ich war immer recht FDP-nah, muss ich gestehen. Und eine Marie Strack-Zimmermann zieht in ihrer Rede einen Kontext von Alice Weidel zur Schweiz, die keine Juden beschützt hat, zu Nazis, die die Schweiz doch dann eigentlich nicht mehr reinlassen sollte. Da fasse ich mir an den Kopf und frage mich, seid ihr eigentlich noch normal? Könnt ihr bitte die toten Juden in Frieden lassen? Und könnt ihr bitte eure Schlacht nicht auf unserem Rücken austragen? Weil das hat hier alles mit Juden in Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Wenn ihr euch um Juden kümmern wollt, wenn ihr euch für jüdisches Leben einsetzen wollt, ihr habt genug zu tun. Und da braucht man sich nicht hinter diesem nie wieder ist jetzt verstecken, weil nie wieder ist jetzt. Es ist so deutlich jetzt, und es findet vor deinen Augen statt. Immer wieder, und zwar in Institutionen, von denen man es nicht geglaubt hätte und die alle nicht AfD geführt sind. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Jetzt haben Sie dieses Potsdamer Treffen schon angesprochen. Seit Wochen bestimmt das die Schlagzeilen mittlerweile, und es herrscht so eine eigenartige Furcht, so als ob quasi morgen der Faschismus in Deutschland an der Macht sei. Die AfD erstarkt, Landtagswahlen im Osten stehen an, da ist es so im Schnitt bei 30% plus, in Westdeutschland mittlerweile laut Umfragen für die Bundestagswahlen so 20% circa. Vielen Menschen macht das Angst. Ihnen auch?
Ehrlich gesagt, nein, weil wenn man die seriösen Studien, wenn man sich die seriösen Studien anschaut, dann erkennt man, dass ein Großteil der Wähler, die jetzt AfD wählen, aus dem bürgerlichen Spektrum kommen und die AfD eben nicht wählen, weil sie rechtsextrem ist, sondern weil sie sich einfach von den bürgerlichen Parteien nicht mehr vertreten fühlen, vor allem im Hinblick auf die Migrationspolitik. Glaube ich, dass die AfD uns da helfen kann? Nein, glaube ich nicht, weil die AfD, die braucht noch nicht einmal ein Wahlprogramm. Die AfD profitiert von dem Frust, der Wut und der Verzweiflung der Menschen, die sich von der Politik so verraten und verkauft fühlen. Also ich glaube nicht, dass die Antworten haben, aber natürlich haben sie als erste diese richtige Frage gestellt, nämlich die Migrationsfrage. Und die Ampel hat versäumt, den Wähler ernst zu nehmen, und jetzt bekommt sie dafür die Quittung. Ich habe tatsächlich eher Angst davor, dass wir diese Probleme, die wir haben, nicht angehen, weil die AfD, was die Migration betrifft, hat die AfD hundertprozentig recht. Das muss man ganz klar sagen. Und nur weil die AfD das sagt, das Problem zu negieren, bringt die Wähler nicht zurück. Also ich bin davon überzeugt, dass eine vernünftige Politik und auch eine konservative Alternative im bürgerlichen Spektrum die AfD wieder in Vergessenheit bringen würde. Nur da sind jetzt die bürgerlichen Parteien gefordert und man hat den Eindruck, dass sie das offenbar nicht tun wollen. Sie verstecken ihr eigenes Versagen hinter Demonstrationen gegen rechts. Viele Menschen laufen mit, wissen gar nicht, wofür sie eigentlich demonstrieren, aber es ist schick, es sieht nett aus, es gehört zu den Guten. Nur es löst eben unser Problem nicht. Es werden weiterhin junge Frauen vergewaltigt, es sind weiterhin werden mit Menschen mit Messern attackiert. Da helfen die Demos gegen rechts eben nicht. Und da wäre es höchste Zeit, aufzuwachen und zu überlegen, wie kann ich meiner Verantwortung als Politiker, den Bürgern gerecht werden? Denn das passiert ja momentan nicht. Also Nancy Faeser zum Beispiel ist für mich Deutschlands gefährlichste Politikerin, weil sie natürlich auch unglaublich viel Macht hat. Und sie ist für mich auf dem linken Auge blind. Ich finde, sie hat schon fast extremistische Züge, wenn ich überlege, wie sehr sie sich auf eine Seite fokussiert, sprich den Kampf gegen rechts und dabei völlig ausblendet, was auf deutschen Straßen passiert. Also das macht mir wirklich Sorge.
Aber ist es nicht ein bisschen verrückt, dass man packt viele Themen ja nicht an aus Sorge davor, dass es die AfD stärken könnte.
Ja,
Aber dadurch,
klar.
dass man sie nicht anpackt, stärkt man die AfD.
Genau so ist das. Also ich sehe das auch an meinen Posts. Das ist wirklich immer interessant, wenn ich schreibe, dass ich es unredlich finde, wenn Strack-Zimmermann Juden missbraucht, um gegen Alice Weidel zu schießen, dann ist das kein Pro-AfD-Post, sondern das ist der Post einer Demokratin, die Unrecht nicht mag. Und egal, wem das jetzt gerade passiert, aber es ist wirklich schwierig, weil auch das kann ihn unter Umständen auf die Füße fallen. Nur das sehe ich nicht ein. Ich möchte das benennen. Ich möchte jedes Problem benennen. Und ob die AfD das gut findet oder nicht gut findet, das ist doch erstmal egal. Ich bin sicher, die AfDler essen Schokoladenkuchen, tue ich auch. Ja, aber das darf nicht unser Thema sein. Unser Thema muss sein, mit offenen Augen durch die Straßen zu gehen. Und ich lebe beispielsweise in Köln und es ist ein Albtraum geworden. Köln ist zu einem Shithole verkommen. Es ist ganz schwierig, Gegenden zu finden, wo man sich wirklich noch frei bewegen kann und wo man sicher ist. Also mein Mann und ich sind vor einem halben Jahr auf offener Straße Samstagmittag in der Innenstadt überfallen worden, in einer sehr guten Gegend, von einem nordafrikanischen Flüchtling, der uns attackiert hat, der meinem Mann die Uhr geraubt hat. Und die Polizei, die war, wie soll ich sagen, ich hatte das Gefühl schon, die haben schon resigniert. Das passiert so oft am Tag und das sind ganze Gangs, wir werden dem gar nicht mehr Herr. Und das sind natürlich Probleme, die Menschen sehen, die passieren vor ihrer Tür. Und Nancy Faeser schreit, Kampf gegen Rechts. Selbstverständlich muss man sich auch dem Rechtsextremismus widmen. Das ist doch keine Frage. Aber bitte, es ist eben nicht so, als wenn SS vor der Tür steht oder an jeder Ecke ein Nazi lauert. Da haben wir momentan ein anderes Problem. Und das wird schändlich verleugnet.
Es ist ja auch ein großes Problem derzeit, dass gerade wenn es um die Förderung von NGO geht, im Zuge dieser ganzen Demokratiefördergeschichte, dass man sich ja gar nicht darum kümmert, dass man wirklich alle Feinde von Freiheit und Demokratie bekämpft, sondern dass das alles einen Trall bekommt. Kriegt man das noch gerichtet?
Also mit der Regierung ganz sicherlich nicht. Also ich persönlich hoffe, dass zum Beispiel die CDU sich da wirklich auf den Weg macht, das zu korrigieren. Demokratiefördergesetz heißt doch, Nancy Faeser, Lisa Paus sorgen dafür, dass man bald das nicht mehr, dass man das nicht über sie sagen darf, was eigentlich dringend gesagt werden müsste. Also da werden regierungstreue Stimmen werden protegiert und man Man sichert sich eigentlich auf Kosten des Steuerzahlers per Gesetz sein eigenes Pöstchen. Das ist nicht, das bedeutet nicht Demokratie. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen so dumm sind, sich das gefallen zu lassen. Und das ist nämlich das Problem. Das sind nämlich genau diese Dinge, die dafür sorgen, dass Rechtspopulismus verstärkt wird, weil Menschen das Gefühl haben, dass sie überhaupt nicht ernst genommen werden und dass man sie einfach auch, ich meine, das ist doch unfassbar. Es gab diese Korrektivgeschichte, Selbstkorrektiv selbst ist zurückgerudert, hat gesagt, sie hätten das Wort Deportation nie benutzt und es gab Artikel, die wirklich auch demaskiert haben, wer hinter Korrektiv steht. Und das Ganze wird mitfinanziert von unseren Steuergeldern. Und dann sieht man, das war in großen Teilen eine Ente. Das hat so nicht stattgefunden. Das sind Fake News. Und die öffentlich-rechtlichen Medien, die halten einfach daran fest. Die halten an diesem Märchen fest. Erfolgt keine Klarstellung. Der Bürger soll also dumm gehalten werden. Und das ist schändlich. Und das ist demokratiefeindlich. Und das regt mich richtig auf.
Aufregung sorgt oft dafür, dass man tätig wird. Sie selber sind unter anderem Aktivistin. Und sie sind es eigentlich auf relativ kuriose Art und Weise geworden, weil viele fangen an in ihren Teenagerjahren oder in ihren Zwanzigern und finden da ein Thema, für das sie brennen. Bei ihnen war es, wenn ich mich richtig entsinne, ein Konzert gewesen, glaube ich, gell, das anstand.
Ja, also ich habe viele Jahre neben meinem Job als Vertriebsleitung in einem Modeunternehmen mich um Obdachlose gekümmert. Also ich habe 15 Jahre Obdachlose gepflegt, hatte auch zwei Jungs, einen Schwerstalkoholiker und einen Heroinabhängigen, den ich persönlich betreut habe, den wir Wohnungen besorgt haben. Und die beiden sind gestorben und ich kam vom Supermarkt und habe im Radio gehört, dass Roger Waters finanziert werden soll mit Rundfunkgebühren. Also WDR sollte seine Tour sponsern. Roger Waters, muss man wissen, ist der ehemalige Pink Floyd-Bassist, ein unglaublicher Israel-Hasser. Da habe ich wirklich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe also die Tüten in die Küche geknallt und habe gesagt, mein Gott, also wenn das jetzt auch noch. Wenn ich das doch mitfinanzieren muss, dass Judenhasser eine Bühne bekommen, gibt's doch nicht. Und habe dann eine Petition gemacht. Kann ziemlich penetrant sein, wenn ich was will. Habe also den armen Tom Buro dann mit mehreren Mails genervt. Und irgendwann kam dann tatsächlich eine Mail zurück. Sinngemäß, Frau Goldstein-Wolf, ich habe verstanden, viele Worte bringen bei Ihnen nichts. Die Zusammenarbeit mit Roger Waters ist beendet. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe eine Erscheinung, ja. Also das war so toll und so bahnbrechend für mich. Und die Bild-Zeitung hat sie dann angerufen, hat dann aber auch nochmal sich beim WDR rückversichert, weil die das eigentlich auch nicht fassen konnten, dass das so passiert ist. Und dieser Tom Buro, das war also quasi der erste Dominostein. Und dann sind sämtliche Intendanten deutschlandweit ihm gefolgt, haben die Gelder für Roger Waters ebenfalls gestrichen. Und Roger Waters hat dann auf all seinen Deutschlandkonzerten mehrfach genüsslich gesagt, Malka Goldstein-Wolf, she wants to ruin my career. Und die Malka Goldstein-Wolf, ich hatte also innerhalb von kürzester Zeit, ich weiß nicht, unzählige Hassmails von Roger Waters-Fans weltweit, brauchte dann auch Auskunftssperre. Also das war gar nicht so easy. Aber es hat mir gezeigt, verdammt nochmal, wenn du wirklich hartnäckig bist und du willst irgendwas unbedingt und du kannst es auch als einzelne Person schaffen. Du musst halt hinterher sein. Also das passiert natürlich nicht immer, ja, das ist keine Frage. Ich hatte großes Glück, dass Tom Buro da offensichtlich das Herz am rechten Fleck hatte, dass er. Das war sicherlich ein Sechser im Lotto. Aber für mich war das der Auftrieb zu sagen, okay, tu jetzt mal was für jüdisches Leben. Du hast jetzt so viele Jahre was für Obdachlose gemacht, die zwei Jungs, für die du dich besonders eingesetzt hast, sind gestorben. Jetzt mach doch mal, mach was für die jüdische Sache. Und das fand ich dann auch ganz gut, weil ich den Eindruck hatte, da gibt es was zu tun.
Inwiefern engagieren Sie sich heutzutage?
Oh, ich schreibe sehr viel. Ich schreibe unter anderem für die Achse des Guten. Ich organisiere Demonstrationen, ich bin in den sozialen Medien aktiv, ich spreche mit Politikern und ich bin geschäftsführendes Mitglied im Präsidium von Keren Hayesot. Keren Hayesot ist Israels größte Spendenorganisation. Und da ich weiß, dass mein Kampf gegen Antisemitismus nicht so richtig erfolgsversprechend ist, versuche ich aber etwas zu tun, von dem ich weiß, dass es hundertprozentig klappt, und das ist Spenden sammeln für Israel. Das heißt, für Holocaust-Überlebende, die unter der Armutsgrenze leben. Wir haben viel gemacht jetzt für Terroropfer in Israel, für Traumatherapien, für Menschen, die dieses Massaker überlebt haben. Das mache ich. Also ich bin da ganz, ganz umtriebig und wie ein Trüffelschwein immer auf der Suche nach dem aufrechten Menschen, Politiker, der ein offenes Ohr hat und der sich tatsächlich einsetzt. Und die gibt es ja auch. Es sind nicht so viele, die mir bis jetzt begegnet sind, aber es gibt sie und die machen dann Mut.
Wir müssen über das Massaker vom 7. Oktober reden, Frau Goldstein-Wolf. Die Welt war geschockt. Teilweise, ich habe es schon im Intro gesagt, wurde es aber auch gefeiert auf deutschen Straßen, was umso mehr geschockt hat. Wie haben Sie persönlich den 7. Oktober und die Zeit danach erlebt?
Also ich weiß, dass ich geweckt worden bin und meine Freundin schrieb mir, in Israel ist Krieg. Und dann bin ich auch in israelische Medien rein. Und es war ja zunächst so, dass man gar nicht verstanden hat, was da eigentlich passiert. Und ich habe dann mit einem Freund in Israel gesprochen, der ist Sicherheitschef zu den Dörfern zu Gaza. Und dann wurde mir relativ schnell klar, das war tatsächlich ein Brandherd in ganz verschiedener Hinsicht. Also das war nicht nur dieses Musikfestival, sondern die Terroristen sind von vielen Seiten gekommen und haben angegriffen. Also mein Freund hat vor der Tür mit 10 Hamas-Terroristen gekämpft. Die waren zu viert. Normalerweise wäre diese Sicherheitstruppe wären 10 Mann gewesen, aber es war Schabbat, es war Feiertag in Israel. Und die sind morgens von der Hamas überrascht worden. Sein Haus ist direkt am Zaun zu Gaza. Und er hat gesagt, Maika, in unserem Dorf sind 21 Menschen umgebracht worden. Und wir haben vor der Tür mit ihnen gekämpft. Ich habe die Straße, ich bin nachher auf Solidaritätsreise gegangen nach Israel. Ich habe mir die Orte angesehen, wo das alles passiert ist. Ich habe eine Straße gesehen, wo 12 seiner Nachbarn lagen. Keiner hätte sich vorstellen können, dass Hamas-Terroristen persönlich ins Land kommen. Man war ja immer gewohnt, dass es Raketenangriffe gibt. Aber dass man persönlich mit ihnen Auge um Auge kämpft, das war neu und das hat das Land nachhaltig traumatisiert. Also mein Freund Amnon ist eigentlich, für mich ist es so der Fauda-Darsteller in Persona, so ein richtiger tapferer Krieger, ein Pitbull, jemand, der sehr mutig ist. Und wenn du neben ihm stehst, hast du das Gefühl, die Welt kann zusammenbrechen, du bist beschützt. Aber selbst als ich ihn dann wieder traf, konnte ich sehen, dass auch bei ihm Spuren hinterlassen hat. Das ist wirklich ein Trauma, was da entstanden ist. Und ich habe mit vielen Soldaten gesprochen. Wir hatten ein Jahr zuvor an einem Strand, Siki Beach, einen mobilen Luftschutzbunker gespendet. Wir waren sehr stolz, meine Follower und ich hatten es also hinbekommen, dass wir das Geld zusammenbekamen für diesen Luftschutzbunker. Und jetzt muss man wissen, dieser Strand liegt auch in unmittelbarer Nähe zum Zaun von Gaza. Und wenn Raketen fliegen, dann haben die Menschen dort am Strand 30 Sekunden Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Und deswegen war es so wichtig, diesen Betonbunker dort aufzubauen. Dieser Strand war sehr schön, das war wunderbar gepflegt und viele junge Menschen haben den als Naherholungsgebiet genutzt. Und um da Menschen zu retten, haben wir vor einem Jahr diesen Bunker eingeweiht. Und Amnon fragte mich, möchtest du mit mir nach Sikkim Beach, möchtest du sehen, was da am 7. Oktober passiert ist? Und ich sage, ja. Und er hat dann 4 IDF-Soldaten organisiert, die unser Geleitschutz waren. Und das ist wirklich Kriegsgebiet. Also der ganze Strand war voller Soldaten. Und ich habe von Weitem gesehen, dass dieser Betonbunker mit Schusslöchern durchlöchert war. Und Amnon sagte, möchtest du reingehen? Ja. Und ich bin dann in den Bunker rein. Der hatte eine offene Tür. Das war, um vor Raketen zu schützen, brauchte man keine Tür. Da konnte man einfach in diesen Betonbunker reingehen. Und ich habe nicht gewusst, wie der Tod riecht. Also süßlich und beißend. Und ich habe diesen Geruch 3 Tage nicht mehr aus der Nase bekommen. Der Bunker war voll Blut und es hat sich herausgestellt, dass an dem besagten 7. Oktober junge Menschen am Strand lagen und kamen Raketenangriffe und die sind dann zu 10 Mann in diesen Bunker geflüchtet. Wie gesagt, der installiert war, um Leben zu retten. Und dann sind Hamas-Terroristen, die sind übers Wasser gekommen als Taucher, die sind mit Motorrädern gekommen und sind zu dem Bunker und haben in den Bunker reingeschossen und haben 10 junge Menschen einfach erschossen. Und das zu sehen, das bricht einem das Herz. Und ich bin dann raus aus dem Bunker und dann kamen 2 junge Soldaten auf mich zu. Und ich hatte zunächst am Anfang das Gefühl, Mensch, wenn du da jetzt hinfährst, so kurz nach dem Krieg, sieht das aus wie Kriegstourismus, ist das vielleicht unangebracht? Und das Gegenteil war der Fall. Überall, wo ich hinkam, die Menschen wollten reden, vor allem die Soldaten. Und diese 2 jungen Soldaten kamen auf mich zu und sagten, wer bist du? Ich sage, ich bin Malta, ich habe erzählt, was ich mache. Und dann sagt sie, please, spread it to the world. Spread it to the world, was wir erlebt haben. Und die erzählten dann kurz nachdem diese Menschen umgebracht worden sind. Es waren mittlerweile 31 Menschen, die am Sikkim Beach von der Hamas bestialisch ermordet wurden. Waren unter anderem die 2 jungen Soldaten zugegen, kamen, um zu helfen, um zu retten, um zu schauen, was sie noch tun können. Und sie sagte, Malka, was wir gesehen haben, ist, dass die Bevölkerung, Zivilbevölkerung aus Gaza an den Strand kam. Keine Hamas-Touristen, sondern wirklich Zivilisten. Und die sind aus einem einzigen Grunde gekommen, um die Leichen zu schänden, um Frauen zu vergewaltigen, tote Körper zu vergewaltigen, um die Leichen zu bespucken. Und das sind dann 2 junge Menschen, mein Gott, Mitte 20, die dir das erzählen, voller Verzweiflung und die nur hoffen, dass das doch bitte die Welt erfahren muss. Der eine Soldat hieß Aaron, sagte, weißt du, Walter, bei euch in Deutschland, ihr sagt immer, ja, es ist ja nur die Hamas, aber die arme palästinensische Bevölkerung. Aber was wir gesehen haben, ist anders. Das waren Zivilisten, die haben genau dieselbe Gesinnung. Es ist ein großer Prozentzahl derer, die in Gaza leben, die Hamas befürwortet. Und das hat man im Nachhinein an Studien, sogar an palästinensischen Studien gesehen, dass es tatsächlich ein Großteil der Bevölkerung gut findet, was Hamas da gemacht hat und dass sie das tatsächlich auch feiern. Und ich habe in dem ganzen Land gemerkt, dass das ein unglaublicher Schock war. Aber ich habe auch etwas gespürt, was mich unfassbar berührt hat, dieser Zusammenhalt. Man kann sich nicht vorstellen, wie die israelische Bevölkerung zusammensteht. Sie müssen sich vorstellen, an jeder Ecke stehen irgendwelche Menschen, die Essen gemacht haben für die Soldaten. Wenn die Soldaten mit den Wagen vorbeifahren, werden ihnen Getränke, Essen gereicht. In den Krankenhäusern, die natürlich unglaublich überfüllt sind, stehen überall Ehrenamtler und kümmern sich um Ärzte, kümmern sich um Besucher, um Patienten. Es ist, als wenn das ganze Land sich die Hand gereicht hat, um zu sagen, wir müssen da gemeinsam durch und jeder gibt das, was er kann. Und da ist so viel Liebe, so viel Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist wirklich, das berührt einen zutiefst. Das kann man gar nicht beschreiben. So, obgleich die Stimmung da jetzt sehr viel gedrückter ist und natürlich auch ruhiger ist. Aber it's one country und man hat wirklich das Gefühl, da ist nichts mit Spaltung, völlig. Die Menschen stehen zusammen und kümmern sich auch rührend um die Tausende von Flüchtlingen, die eben aus dem Süden evakuiert werden mussten, die jetzt in Hotels untergebracht werden, die keine Kleidung haben, die nichts mehr, die kein Zuhause mehr haben. Überall entstanden WhatsApp-Gruppen, die Kleidung sammeln. Jeder ist auf seine Art und Weise so unglaublich engagiert, dass man eigentlich nur Also ich bin ganz stolz auf diese Menschen. Ich bin stolz auf die jungen Soldaten, die ihr Leben riskieren. Und ich bin stolz auf die Zivilbevölkerung, wo jeder so menschlich dem anderen versucht zu unterstützen, um dieses unermessliche Leid in irgendeiner Form zu mildern. Das ist Israel. Und das ist etwas, das ist ganz besonders.
Wissend um das, was Sie gehört haben, was Sie gesehen haben, was Sie ja auch sogar gerochen haben vor Ort, wie haben Sie die Bilder wahrgenommen von Demonstrationen in Deutschland, auf denen es dann plötzlich heißt, From the River to the Sea, oder in denen gar ein Kalifat gefordert wurde nach dem 7. Oktober?
Es ist unerträglich. Es ist unerträglich, weil es auch so Massen waren. Es waren ja nicht kleine Demonstrationen. Es waren ja Demonstrationen, wo zigtausend Menschen auf die Straße gegangen sind. Ich kann mich an Bilder aus Berlin erinnern, wo eine Gruppe Israel-Hasser sich vor Starbucks versammelt hat und die Menschen, die sich bei Starbucks einen Kaffee holen wollten, gar nicht mehr vor die Tür kamen aus der Angst. Die wurden bedroht, weil diese Israel-Hasser davon ausgegangen sind, dass Starbucks ein jüdisches Unternehmen ist. Die Bilder haben mich beunruhigt, die haben mich wütend gemacht, aber was ich noch viel, viel schlimmer fand, war das Gefühl, dass wir wirklich nichts entgegenhalten. Ich hatte den Eindruck, dass die Politik völlig überfordert ist. Es hat so lange gedauert, bis man überhaupt verstanden hat, was From the River to the Sea bedeutet, dass das eine Übersetzung ist für die Auslöschung des israelischen Staates. Seit Jahren sind wir da dran und waren vor Samidun, vor Hamas. Innenministerin Faeser hat es dann irgendwann geschafft, diese Organisation tatsächlich diese Organisation zu verbieten, hat das aber so, ja, ich weiß gar nicht, so dilettantisch gemacht, dass die zuständigen Behörden nicht informiert waren, um vorher zu sichern, dass dann Razzien stattfinden, dass man wirklich gegen diese Organisationen auch vorgehen kann, sondern die Terrororganisationen waren also quasi vorab gewarnt und konnten notwendige Beweise vernichten oder verschwinden lassen. Und vieles fühlt sich so an, als wenn es dann irgendwann auf Druck passiert, aber halbherzig. Nicht wirklich, weil man es will, sondern weil man es irgendwie tun muss, weil man kommt nicht mehr aus der Nummer raus. Aber so kann man natürlich Islamisten nicht bekämpfen. So muss man sich nicht wundern, dass diese Demonstrationen immer weiter stattfinden, weil die wissen ja, es passiert ihnen nichts. Ja, es ist ganz selten, dass sie in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen werden. Und das bereitet mir Sorge, aber das bereitet mir wirklich nicht nur als Jüdin Sorge, das bereitet mir Sorge für alle Menschen, die hier leben, denn der Großteil oder bestimmt 90% der Bevölkerung möchte natürlich auch nicht mit Islamisten leben und die möchten auch nicht auf die Straße gehen und das Gefühl haben, dass sie aggressivst angegangen werden und möchten auch nicht unter Hass und Schrecken leiden. Denn diese Menschen, die da gegen Israel demonstrieren, die mögen keine Frauen, die mögen keine Schwulen. Also das sind Demokratiefeinde. Und wer einigermaßen informiert ist, der weiß, dass kurz nach den Juden sie selbst dran sind. Also da ist jeder gefordert, wachsam zu sein. Und wenn man es auch nicht mit Juden hat, so sollte man solidarisch an Israels Seite stehen, einfach in dem Wissen, dass wir da einen gemeinsamen Feind haben, dass die Islamisten, die hier kommen, oder die hier wohnen, die hier aufgenommen werden, auch nicht die Freunde des normalen Bio-Deutschen in Anführungszeichen sind.
Bleiben wir mal beim Stichwort Demonstrationen. Wir haben vorhin schon über die Demos gegen Rechts bzw. Rechtsextremismus gesprochen, die jetzt seit Wochen in Deutschland Zehntausende, teils Hunderttausende in die Städte ziehen. Nach dem 7. Oktober war es aber ziemlich still in Deutschland. Frage: Hätten Sie sich da große Solidaritätsdemos gewünscht auf deutschen Straßen?
Ja, natürlich. Absolut. Das hätte auch der Seele so gut getan, zu wissen, dass man nicht alleine ist, weil die Bilder des Schreckens, die waren so erschütternd. Und eigentlich hatte ich gedacht, das müsste doch jedem so gegangen sein. Aber man darf natürlich nicht vergessen, in Deutschland leben roundabout 100.000 Juden. Wir sind also eine verschwindende kleine Minderheit, mit der man sich möglicherweise auch nicht so identifiziert. Viele haben bestimmt noch nie einen lebenden Juden gesehen, wissen gar nicht, was das überhaupt ist. Also ich sehe das, ein Teil meines Aktivismus ist eben auch, dass ich so eine Art Jüdin zum Anfassen bin. Also mich schreiben viele Menschen an, was esst ihr denn so? Kann man euch anfassen? Kann man euch füttern? Nee, das ist jetzt aber so ein bisschen übertrieben. Aber das ist ja auch völlig okay. Menschen, die interessiert sind, ja, finde ich auch schön. Dann setzt man sich auch gerne auseinander. Aber ich glaube, dass vielen Menschen jüdisches Leben einfach so weit weg ist, und viele haben auch dieses Gefühl, Juden sind gleich Holocaust. Dieser geduckte, graumäusige, ständig melancholisch-depressive Jude, den man eigentlich nur im Fernsehen sieht, am Holocaust-Gedenktag. Aber das ist natürlich Blödsinn, weil wir Juden eigentlich, die ich kenne, einen ziemlich guten, trockenen Humor haben. Also wenn man nach Israel kommt, die feiern, die sind lebenslustig, unglaublich, und finden auch Deutsche total cool. Also als Deutsche genießen in Israel ein richtig hohes Ansehen, und Israelis sind sehr neugierig, mit Deutschen zu sprechen. Also ich würde mir wirklich wünschen, statt die Schulkinder alle nach Auschwitz zu schleppen, die wirklich auf Schülerreise nach Israel zu schicken. Es ist wirklich schwierig, wenn man Tel Aviv erlebt hat oder auch die wunderbare Stadt Jerusalem, antisemitisch zu sein, weil das ist so pulsierend, und die Menschen treten einem mit so viel Herz und mit so viel Interesse und Sympathie entgegen. Das ist herzerwärmend. Also das wäre schön. Aber ich hätte mir gewünscht, dass mehr Menschen auf die Straße gehen. Ist nicht passiert. Was ich wirklich traurig finde, ist, dass Menschen jetzt aus einem Grund, also man geht jetzt quasi wegen dieser Wannsee-Konferenz, die nie stattgefunden hat, geht man auf die Straße, demonstriert gegen irgendwas, was irgendwie was nicht wirklich greifbar ist. Ich sehe nicht, dass morgen irgendwo Konzentrationslager entstehen. Ich sehe nicht, dass irgendjemand deportiert oder ermordet wird. Aber ich sehe, dass wir hier ein Islamistenproblem haben, und ich sehe, dass Israel in seiner Existenz gefährdet ist. Und da wäre es schon schön, wenn die Menschen da drauf schauen und da mehr Solidarität zeigen würden. Wobei ich muss fairerweise sagen, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin. Ich habe sehr, sehr viele nicht-jüdische Follower, die mich mit unfassbarer Solidarität umgeben, die großzügig spenden, die mit mir gemeinsam Berge versetzen, und da weiß ich eben, das gibt es auch. Ja, also es gibt wirklich nicht-jüdische Deutsche, die unglaublich liebevoll und unglaublich leidenschaftlich mit mir diesen Kampf aufnehmen. Ich wünschte mir, es wären noch mehr, aber diese Menschen gibt es, aber die gibt es in der Regel nicht im linken Spektrum. Oder nur in kleinen Teilen, muss man ganz klar sagen. Es sind sehr eher konservative, es sind eher aus konservativen Kreisen. Also es ist tatsächlich so, dass ich feststelle, dass in linkswoken Kreisen doch der Hang zur Realitätsverweigerung besteht. Dass sie einfach nicht wahrhaben wollen.
Ja, also was auf den Demos oftmals aufgefallen ist, die derzeit laufen, war, dass neben dieser Furcht, dass das morgen quasi die Demokratie weg ist und wir haben Faschisten an der Macht und das war's, ganz oft dieser Satz kam, es ist jetzt 1933. Und die gleichen Leute, ist zumindest mein Eindruck, können Sie mir gleich widersprechen, die sagen, es ist jetzt 1933, wir müssen jetzt quasi die Nazis aufhalten, bevor sie in die Macht kommen, haben kein Problem damit, wenn auf der gleichen Demo kleinere oder größere Gruppen mitrennen, die munter antisemitische Parolen brüllen, die munter offenen Israel- und Judenhass betreiben. Wie geht das eigentlich zusammen?
Es ist diese Doppelmoral, die mich auch veranlasst, nie im Leben bei so einer Demonstration mitzulaufen. Weil ich das wirklich als, ich empfinde das als Kosmetik. Da ist dieses Unternehmen Kühne, was wir ja kennen, hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Kühne hat also ein Post gemacht, Facebook, Twitter, auf ihrer Internetseite, nie wieder ist jetzt und wir stehen und wir müssen die Demokratie bekämpfen. Jetzt ist nie wieder ein Begriff, der eigentlich nur einen einzigen Kontext hat. Der Kontext ist der zu der Vernichtung der Juden im Holocaust. Und Kühne hat damals die Villa des jüdischen Unternehmers Semmler zu einem Dumpingpreis gekauft, der also der damalige Firmengründer zu einem Dumpingpreis, weil der jüdische Unternehmer flüchten musste vor den Nazis. Und der hat dann später aus New York noch versucht, eine Wiedergutmachung zu bekommen, wohl wissend, dass Kühne, ich glaube, 17-fachen Preis und noch mehr. Also die haben unglaublich viel Reibach gemacht an dieser Villa des jüdischen Unternehmens. Und er ist aber nie entschädigt worden. Und genau diese Firma Kühne positioniert sich jetzt gegen was auch immer für Demokratie unter dem Hashtag Nie wieder ist jetzt und hat aber ihre eigene Nazi-Geschichte überhaupt nicht aufgearbeitet. Und ich habe den Geschäftsführer angeschrieben, der hat dann drei Sätze geantwortet. Eher schmallippig, dass ihn meine Mail sehr beschäftigt hätte. Aber das war's dann auch. Und das ist auch so der Bezug zum Holocaust, der wird so verwässert, das ist schändlich. Es ist so wie ein Trend-Hashtag. Das ist so ein Modetrend. Ich bin gegen rechts. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin zu den Guten, aber es hat überhaupt gar keine Substanz. Und wie gesagt, mit Fridays for Future oder Es gab Demonstrationen gegen Rechts. Das muss man sich bitte vorstellen. Das hat mein Freund Ali Ertan Toprak, der ist Vorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland, gepostet. Es gab Demonstrationen gegen Rechts mit DITIB und Milli Görüs. Ja, ich meine, bitte. Wir unterscheiden also zwischen deutschen Rechtsextremisten, aber wir haben kein Problem mit islamistischen Rechtsextremisten. Das ist ähnlich albern wie die Hofierung des Zentralrats der Muslime. Also Ayman Masjid wird sogar bei Bundespräsident Steinmeier auf Schloss Bellevue eingeladen, wohl wissend, dass Masjid mit dem Zentralrat der Muslime auch ATIP vertritt. ATIP, wissen Experten, sind die türkischen grauen Wölfe. Die sind rechtsextrem. Und das ist diese Scheinheiligkeit. Es ist unfassbar. Also Rechtsextremismus wird wirklich nur dann angegangen, wenn er von biodeutscher Seite kommt. Und wenn man sich dadurch erhofft, einen politischen Gegner ausschalten zu können, der möglicherweise bei der nächsten Wahl gefährlich wird. Aber man kommt überhaupt nicht auf die Idee, die Ursachen zu bekämpfen, die eine AfD überhaupt erst stark gemacht haben. Weil die AfD punktet ja gerade nicht, weil sie ein tolles Wahlprogramm haben, sondern wirklich nur durch das Unvermögen der regierenden Parteien. Und das ist manchmal ist das, finde ich, wie ein falscher Film. Also manchmal denke ich wirklich, bitte kneif mich. Das Ganze muss doch ein böser Traum sein.
Ich glaube, jetzt muss man für all diejenigen, die den Hashtag nicht so ganz kennen, noch sagen, das war eigentlich eine Initiative im vergangenen Jahr entstanden, nach den Terroranschlägen in Israel, von über 100 deutschen Unternehmen. Ich glaube, unter anderem Daimler, BMW, Bosch, wer da alles dabei war. Die ja auch gezielt, wo es ja auch gezielt um den Kampf gegen Judenhass ging, also ursprünglich. Ne? Das heißt ja auch dort, wir sind uns unserer historischen Verantwortung bewusst, deshalb bitten wir alle mit uns gemeinsam den jüdischen Mitbürgern in unseren Unternehmen und in unserem Land solidarisch zur Seite zu stehen. Für Judenhass darf in Deutschland kein Platz sein. Nie wieder ist die Verpflichtung jenes Einzelnen, nie wieder ist jetzt. Nie wieder ist jetzt, ist allerdings auch schon etwas gewesen, was man, wenn man den Hashtag ein bisschen verfolgt hat, zum Beispiel auch plötzlich bei Postings von grünen Politikern auftaucht, ohne irgendwie einen Zusammenhang zu Judenhass, sondern wo es anscheinend alles in diesem Fahrwasser von diesem Kampf gegen rechts irgendwie läuft.
Das ist das, was ich eben meinte. Das wird jetzt einfach instrumentalisiert. Also ich habe tatsächlich auf Twitter einen Tweet gesehen von einem grünen Politiker, der schrieb, Hashtag nie wieder ist jetzt, Demokratinnen, schön gegendert, wählt die Grünen. Das ist so unfassbar, dass ich wirklich, also da möchte ich speien. Das ist Geschichtsvergessen und es ist tatsächlich auf dem Rücken des Holocaust, auf Wählerfang zu gehen. Das kann man sich gar nicht ausdenken.
Es ist so, seit dem 7. Oktober hat der Antisemitismus enorm zugenommen in Deutschland. Der war schon immer da. Leider ist er aber noch einen ordentlichen, ja, man muss sagen, einen Boom quasi erlebt. Die Zahl antisemitischer Vorfälle ist nahezu explodiert, wie die RIAs damals gemeldet hatten, in den ersten Wochen schon nach den Terroranschlägen. Frage ist, wie nehmen Sie diesen Zuwachs im Alltag wahr?
Ja, ich nehme den wahr, indem mich viele Menschen verzweifelt anschreiben, die ihren Namen nicht mehr preisgeben, wenn sie ein Taxi bestellen, die ihren Namen ändern bei Uber, oder dass mich Eltern anschreiben, die verzweifelt sind, weil sie sich gar nicht trauen, ihr Kind in die Schule zu schicken. Gerade was Schulen betrifft, wo es einen großen Migrantenanteil gibt, da werden als erkennbar jüdische Kinder angegangen. Da wird der Krieg in Israel in Klassenzimmern gefeiert. Das ist eine ganz bedrohliche Stimmung für die Menschen, die sich Privatschulen nicht leisten können oder die in Gegenden leben, wo der Migrantenanteil eben hoch ist. Ich habe Kontakt mit Lehrerinnen, die sehr engagiert sind, die sich nicht mehr zu helfen wissen, weil sie von muslimischen Vätern unter Druck gesetzt werden. Es ist ja auch mittlerweile in Regensburg, die Geschichte ist ja auch bekannt, der Schuldirektor, der sogar darauf hinweist. Und ich würde sagen, das ist so ein gemischtes Problem. Das ist ein Problem für jüdische Schüler einerseits, aber es ist eben auch diese Palästinenserfreunde oder diese indoktrierten Kinder sind eben auch ein Störfaktor für nicht-jüdische Mitschüler. Und da schließt sich wieder der Kreis. Also man sollte nicht denken, naja, betrifft mich ja nicht, betrifft ja nur die Juden. Ist eben nicht so. Kann euch morgen auch betreffen. Und dass man sich jetzt überhaupt nicht mehr traut, sich als Jude zu erkennen zu geben, das ist schlimm, weil das ist eine Kapitulation vor der Angst. Ich kann das nachvollziehen, aber ich selbst bin nicht bereit dazu. Wenn ich in einem Land nicht mehr zeigen kann oder nicht mehr so leben kann, wie ich bin, wenn ich mich nicht traue, mich beim Namen zu nennen, dann habe ich mich eigentlich aus diesem Land bereits verabschiedet.
Jetzt haben wir schon gesprochen über das Sicherheitsgefühl. Wir haben gesprochen über, was an den Unis mittlerweile los ist. Es gab vor kurzem einen sehr schweren körperlichen Angriff auf einen jüdischen Studenten. Der hat multiple Gesichtsbrüche davongetragen. Bruder von einem sehr bekannten Comedian hier in Deutschland. Was macht das mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen hier? Ich meine, wir kannten schon bislang über Jahre leider die Geschichten, dass Menschen bespuckt werden, verfolgt werden, als Yehudi, glaube ich, beschimpft werden. Jude wird zum Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen. Was macht das mit der Community in Deutschland, Frau Goldstein-Wulff?
Das ist das, worüber wir eben schon gesprochen haben. Man sucht sich einen Plan B, weil man nicht den Eindruck hat, dass hier durchgegriffen wird. Man würde sich natürlich deutlich sicherer fühlen, wenn der Universitätspräsident der Freien Universität Berlin sagen würde, wir werden jetzt hier alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit Straftäter und Judenhasser auf unserer Uni nicht studieren können, damit Juden nicht in Gefahr sind. Wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen. Wenn er das sagen würde, dann hätte man das Gefühl, man wird ernst genommen. Und er würde ein Exempel statuieren. Ich suspendiere den Jungen dann mal 3 Monate, ist uns nicht geholfen und gibt uns auch nicht das Gefühl, dass man sich tatsächlich für uns, dass man gewillt ist, sich für uns einzusetzen. Und das wiederum sorgt dafür, dass man natürlich darüber nachdenkt. Wie soll das Leben hier weitergehen? Was wir jetzt wirklich bräuchten, wäre ein tatsächliches gelebtes Nie wieder ist jetzt. Und das kann jeder in seiner verantwortlichen Position vorleben, wenn er denn dann will. Das funktioniert aber nicht mit einem billigen Hashtag und auch nicht nie wieder ist jetzt als Kosmetik, sondern wirklich in dem Entscheider in denen die Entscheider sich tatsächlich so verhalten, dass sie glaubwürdig sind, dass die unkontrollierte Einwanderung Einhalt geboten wird, dass Straftäter, die antisemitische Straftaten begehen, tatsächlich etwas zu befürchten haben, dass man dem wirklich etwas entgegensetzt. Und wenn es dafür neue Gesetze bräuchte, weil ich habe eigentlich immer gedacht, die jetzigen würden ausreichen, dann muss man eben auch daran gehen. Die Menschen dieser jungen arabischen Männer müssen wissen, wenn ich das tue, passiert mir das und das. Und da muss man sicherlich, da muss man konsequent sein. Da muss man sicherlich auch einschüchtern. Weil so habe ich das Gefühl, lacht man ja über uns. Also das sieht man ja auch in den sozialen Netzwerken. Das ist wirklich interessant, wie viel Narrenfreiheit Judenhasser haben, die wirklich ungeahndet wird. Und wie schwer es ist, auch vor Gericht Antisemitismus zu beweisen. Also wenn eine jüdische Einrichtung beschmiert wird oder angegriffen wird, kommt es sehr darauf an, ob sie einen empathischen Richter haben, der begreift, dass natürlich nicht irgendein Gebäude zufällig aus Lust am Demolieren angegriffen wurde, sondern dass es ganz bewusst eine jüdische Einrichtung war und dass der Davidstern da nicht ohne Grund aufgeschmiert wurde, dass man das eben nicht verniedlicht. Das wäre meines Erachtens wichtig. Also jetzt ist genug der schönen Worte, was wir brauchen, um ein Sicherheitsgefühl zu bekommen, um ein Vertrauen in die Politik zu bekommen, ist tatsächlich ein Durchgreifen.
Wir haben es vorhin schon gestriffen. Macht Deutschland bzw. unternimmt die deutsche Politik zu wenig für die lebenden Juden und gedenkt lieber stattdessen der Toten?
Also den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Also es ist natürlich wichtig zu gedenken, aber ich persönlich würde so manchen Politiker den Eintritt in eine Synagoge verwehren. Ich würde einen Bundespräsident Steinmeier, der sich posthum vor Arafat verneigt hat, der Holocaust-Leugnern aus dem Iran die Hände geschüttelt hat, den würde ich nie in eine Synagoge reinlassen, muss ich wirklich sagen. Und es ist auch unfassbar, dass Deutschland seit Jahren palästinensischen Terror finanziert. Es gab nicht nur vom israelischen Geheimdienst nied- und nagelfeste Beweise dafür, dass UNRWA indirekt Gelder an die Hamas abgibt, dass UNRWA Hamas gesteuert ist. Das war lange vor dem 7. Oktober bekannt. Und jetzt konnte Israel beweisen, dass unter der UNRWA ein riesengroßer Tunnel beherbergt war. Mein Gott, ja, was muss man noch tun, um zu verstehen, dass es nichts bringt, der toten Juden zu gedenken, wenn man die Nazis der Gegenwart, denn Hamas sind für mich Nazis, die wollen Juden auslöschen, das kann man in ihrer Charta sehen, wenn man die mit deutschen Steuergeldern protegiert und sich da offensichtlich nicht eines Besseren belehren lassen will. Ich meine, jetzt sind die UNRWA-Gelder erstmal gestrichen, aber das gilt für viele Finanzierungen, die aus der UN kommen. Also da hätte schon längst genau hingeschaut werden müssen. Und das finde ich fahrlässig und für jüdisches Leben natürlich außerordentlich gefährlich. Also ich nehme denen das nicht, ich nehme auch einer Annalena Baerbock das nicht so wirklich ab. Also wie kann man jetzt zum Beispiel über diesen Angriff in Rafah fabulieren? Es ist doch völlig klar, man kann die Hamas auffordern, sich zu ergeben und die Geiseln freizulassen. Und dann kann es auch zu einem Waffenstillstand kommen. Man kann aber der israelischen Armee nicht verdenken, dass sie alles Menschenmögliche tut, um die Geiseln, die sich noch in der Gefangenschaft befinden, zu befreien. Und natürlich kann es dann dazu kommen, dass da Städte in Schutt und Asche gesetzt werden. Aber die israelische Armee ist menschlicher als irgendeine andere Armee auf der Welt. vor Raketenangriffen wird der gegnerische Zivilbevölkerung per Flugblätter auf unterschiedliche Art und Weise gewarnt. Man fordert sie auf, das Gebiet zu verlassen. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass das Land der deutschen Staatsräson Israel dafür verantwortlich macht, dass die Zivilbevölkerung des Landes, was sie bestialisch angegriffen hat, zu versorgen. Also Israel ist dafür verantwortlich, dass die Zivilbevölkerung in Gaza vernünftig versorgt wird. Israel macht das auch noch. Israel beweist, dass die Hilfsgüter aber von der Hamas korruptiert werden, dass die auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, dass Wasserleitungen ausgebaut werden, um Raketen zu bauen. Und trotzdem ist es nie genug, was Israel tut. Und das ist unfassbar. Kann man sich irgendein ein Land vorstellen? Also ich meine, kann man sich vorstellen, dass man als angegriffenes Land die Verantwortung trägt für die Bevölkerung des Feindes? Das ist eigentlich in sich komplett absurd. Und das ist auch, deswegen sage ich auch, Israel ist tatsächlich der Jude unter den Ländern. Das würde man von keinem anderen Land verlangen. Da überhaupt von Waffenruhe zu sprechen, wenn man weiß, mit wem man es da zu tun hat, nämlich mit Barbaren, mit Bestien, mit Menschen, die sich um Menschenleben nicht scheren, da, wenn man da als deutsche Politikerin einerseits nie wieder schwadroniert und andererseits von Waffenruhe fabuliert, ist das in meinen Augen unglaubwürdig. Und man muss auch eins ganz klar sagen, und das kommt mir auch immer wieder zu kurz. Hier geht es nicht um israelische Politik. Es hat nichts mit Siedlungspolitik zu tun. Und egal, wer in Israel in der Macht wäre, es hat nichts damit zu tun, dass die Hamas Juden weltweit auslöschen möchte. Also das kann man in ihrer Charta wirklich nachlesen. Es geht noch nicht einmal nur um Juden in Israel. Es geht um den Tod Juden, der aller Juden weltweit. Und das in Bezug zu setzen mit israelischen Siedler, selbst wenn es da ein paar Radikale gibt, sind unser aller kleinstes Problem. Ja, das ist wirklich nicht das, worauf man sich jetzt konzentrieren muss. Das Problem ist die Hamas und das Problem sind die Terroristen. Und da würde ich erwarten, sollte sich Deutschland mit unberechtigter Kritik zurückhalten, weil Israel kämpft nicht nur den Kampf der westlichen Werte, Israel kämpft gerade um seine Existenz und dass in Israel, anders als im Gazastreifen, Menschenleben etwas bedeuten und dass man Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um die verbliebenen Geiseln zu retten, das sollte Israel nicht zum Schaden dienen, sondern da sollte man alles tun, um Israel zu unterstützen. Denn nicht Israel ist das Problem der palästinensischen Zivilbevölkerung, das ist die Hamas.
Ja, und die Hamas könnte ja auch jederzeit die ganze Sache beenden, indem sie aufgibt und die
Klar.
Geiseln freilässt. Frage, Frau Goldstein-Wolf. Am Anfang der Militäroperation gab es irrsinnig viel Solidarität von außen, hat ganz viel Verständnis und auch Unterstützung. Inzwischen hat man so das Gefühl, ist das Ganze so ein bisschen gekippt. Jetzt kommt viel Kritik. Jetzt kommt Kritik am Vorgehen. Jetzt kommt Kritik an der Notwendigkeit der Härte des Vorgehens. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das ist so. Aber da das eben auch mit freundlicher Unterstützung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja, von dem man weiß, dass er sehr, sehr links ist, und das schadet natürlich der Berichterstattung, die dann nicht mehr objektiv ist, die dann gefärbt ist und die eine, wie ich finde, schändliche Form der Pseudo-Israel-Kritik in bundesdeutsche Wohnzimmer strahlt. Da haben wir ein Problem. Und dann muss man eins auch ganz klar sagen. Das, was auf TikTok passiert und in den sozialen Medien, die ganzen muslimischen Bollywood-Influencer, die sind da sehr viel stärker, denn die sind auch in der Masse ja viel, viel mehr. Da wird ja auch noch indoktriniert. Also es gibt ja Videos, wo dann angeblich tote palästinensische Kinder gezeigt werden, wo man dann sieht, die werden vorher geschminkt und kurz nach dem Dreh des Videos stehen die Kinder wieder lebend auf. Ja, das sind ja Show-Inszenierungen. Und ich denke, die sind da einfach fitter. Die israelische Armee probiert, also ich finde, die klärt wahnsinnig intensiv auf und auch mit unglaublichen Beweisen, Videos. Nur man muss dann natürlich auch zuschauen wollen. In dem Moment, wenn man Juden hasst oder wenn man Israel nichts Gutes möchte, dann möchte man die Fakten auch nicht sehen. Und dann kommt natürlich der Antisemitismus, den es immer gab, der kommt dann natürlich doch zum Vorschau. Und ich glaube, das ist das Problem. Und hier müsste unsere Regierung, wenn sie sich der deutschen Staatsräson tatsächlich verpflichtet fühlt, anders reagieren. Also da jetzt über israelische Siedler zu reden, ist in meinen Augen ein absolutes Unding. Und Frau Baerbock sollte sich doch da mal zu äußern, das hat die israelische Botschaft heute auch getwittert. Hunderte von Lastwagen mit Hilfsgütern, die seit Tagen nicht abgeholt werden, die bereitstehen, die Israel durchgelassen hat. Und das interessiert da niemanden, weil der Hamas ihre eigene Bevölkerung nichts bedeutet. Denen ist es nämlich piepschnurzegal, ob die verhungern oder ob die getötet werden. Die benutzen sie sowieso als lebende Schutzschilder. Und das muss in den Fokus gerückt werden. Und dann kann man auch Israel keine Schuldzuweisung machen, dass sie angeblich für das Leid der Palästinenser zuständig ist. Also da müsste noch mehr Aufklärungsarbeit erfolgen, aber da bin ich sehr skeptisch, dass die öffentlich-rechtlichen Medien das tun werden. Und da glaube ich auch, ist unsere Regierung nicht so stabil, wie sie eigentlich sein müsste. Die sind im Sonntagsreden besser und die sind auch an allen Holocaust-Gedenktagen da. Aber sich so richtig zu positionieren, wie das zum Beispiel jetzt, ach, mein Herz geht auf, ging auf gestern, der Bürgermeister von New York, Eric Adams, der war auf dem Weg zu einer Veranstaltung und wurde dann von Pro-Palästinensern so ein bisschen angemacht und er sollte doch Stellung beziehen und die armen palästinensischen Kinder. Und dann hat sich dieser Mann ganz ruhig hingestellt, Rücken gerade. Bring the hostages home. Ein einziger Satz. Bring die Geiseln zurück. That's it. Das ist mit einem Satz alles gesagt. Und so coole und so standhafte Politiker, die wünsche ich mir auch. Weil das ist der Punkt.
Jetzt
Bring
wird
die Geiseln
diese,
zurück.
ja, jetzt wird dieser Militäreinsatz, dieser Krieg in Gaza irgendwann vorbei sein. Wird dann die Hamas vernichtet sein?
Also ich habe mit einem Freund gesprochen, der ist ein sehr, sehr hoher Oberst bei der IDF und der hat gesagt, und wenn wir 50 Jahre da sein müssen, wir werden Gaza von der Hamas entnazifizieren. Er sagt, anders wird es kein. Israel hat kein Interesse, Gaza zu übernehmen, sondern es geht tatsächlich darum, die Terrororganisation zu eliminieren, weil es nicht gewährleistet ist, dass Israel existieren kann, wenn diese Terroristen, die auch von Katar und Iran so hoch subventioniert werden, als Feind gleich nebenan wohnen. Also hier geht es jetzt tatsächlich um alles, ja. Es geht um alles. Das Israels Existenz muss gesichert werden. Wir brauchen das und wir brauchen Israel so sehr. Das sehen wir Juden, die in der Diaspora leben, ja auch auf erschreckendste Art und Weise seit dem 7. Oktober. Israel ist unsere Lebensversicherung. Wenn das hier in Deutschland weiter so geht, dass jüdische Kinder in Schulen gemobbt werden, jüdische Studenten zerschlagen werden, dann werden wir verdammt nochmal froh sein, dass es dieses kleine Fleckchen Erde gibt. Ein kleines Fleckchen Erde, so klein wie Hessen, umgeben von Feinden und existiert immer noch. Und da ist es mir auch eine Herzensangelegenheit, alles dafür zu tun, dass es noch weiter existiert. Und ich denke, Deutschland sollte sich auch zurückhalten, um Israel zu sagen, was es zu tun oder zu lassen hat. Weil eines ist ganz klar, diese jungen Menschen, die IDF, die riskieren ihr Leben tagtäglich, damit es dieses Fleckchen Erde gibt. Und die werden genau wissen, was zu tun ist. Und da vertraue ich ihnen voll, dass sie das Richtige tun werden, um dieses jüdische Land, das den einzigen jüdischen Staat der Welt, nach Kräften zu beschützen.
Frage zum Schluss, Frau Goldstein-Wolf. Werden wir das Gift des Judenhasses irgendwann los sein?
Nein. Also ich glaube, Nein. Ich glaube, wenn, in dem Moment, wo sie nicht über Fakten punkten können und es nur um niedrige Beweggründe, dafür das ist auch, dafür sind es auch zu viel. Also ich finde es immer ganz spannend, wenn Menschen sagen, ja, wir müssen zum Beispiel die Migranten mit Bildung kommen. Ich sag mal, selbst wenn Bildung greifen würde, wie viele Jahrzehnte Bildung bräuchten wir denn dann? Es sind doch so viele mittlerweile, das glaube ich, wird nicht funktionieren. Aber ich wäre schon dankbar, wenn wir den Status quo erreichen würden, den wir vor einigen Jahren hatten, dass man zumindest nicht Angst haben muss, dass man körperlich attackiert wird. Es ist ein, also ich mache mir da auch nichts vor. Ich mache das sehr idealistisch, meinen Kampf gegen Judenhass, aber ich mache mir nichts vor. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen und es wird nie diesen finalen Erfolg geben, dass man sagen kann, boah, man hat das jetzt geschafft. Aber ich erlebe auch, dass Menschen, die ahnungslos sind, die kann man überzeugen und die kann man auch als Mitstreiter gewinnen. Eingefleischte Judenhasser, die können sie nicht überzeugen. Da gibt's aus meiner Sicht keinen Weg. Die wollen gar nicht. Und da glaube ich, sind konsequente Strafen nötig, damit wir hier noch leben können.
Damit sind wir am Ende des Gesprächs angelangt. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Danke Ihnen, lieber Herr Hülzer.